Hallo und herzlich willkommen bei Kraut im Ohr, der meistgehörte Wildkräuter-Podcast im deutschsprachigen Raum. Für alle, die mehr über Wildpflanzen erfahren wollen. Wir sind Melanie Göderiken und
Mo Röttgen, ausgebildete Wildpflanzenexpertinnen, Autorinnen und Dozentinnen. In unserem Wildkräuter-Podcast erfährst du, wie man sich ganzjährig und unkompliziert mit Wildpflanzen selbst versorgt. Wer uns zuhört, kann buchstäblich viel vom Wegesrand mitnehmen und in der wilden Küche, der Heilanwendung, in der Kosmetik und für mehr Wohlbefinden einsetzen.
Bei uns hörst du fundiertes Hintergrundwissen zu den Wildpflanzen, bekommst Impulse für verschiedenste Verwendungsmöglichkeiten und wir führen Interviews mit renommierten Expertinnen. Damit du das wertvolle Wissen über unsere Wildpflanzen sicher und alltagstauglich für ein gesundes und nachhaltiges Leben nutzen kannst.
Unsere Vision, gemeinsam die Wildpflanzen in den Fokus zu rücken und das Wissen um ihre wertvolle Kraft voll aufblühen zu lassen.
Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Podcast-Interview. Heute zum Thema, warum du bisher keine Morcheln gefunden hast und wie sich das jetzt bzw. nach dem Interview ändert. Dafür habe ich natürlich einen ganz besonderen Gast für dich. Du kennst ihn bestimmt schon, Raphael Gorschlüter, auch bekannt als dein Pilzmentor. Raphael ist zertifizierter Pilzberater, Autor und Entwickler der sogenannten SAI-Methode, einem System, das Menschen dabei hilft, Pilze wirklich sicher und eigenständig vor allem zu bestimmen, ohne sich durch mega komplizierte Fachliteratur kämpfen zu müssen. Und was ich besonders spannend finde, ist, dass Raphael eben nicht aus der klassischen Wissenschaft kommt, sondern voll aus der Praxis. Seine Reise begann nämlich genau mit der Unsicherheit, die viele kennen, mich übrigens eingeschlossen, so allein im Wald stehen und dann fragt man sich, ist das jetzt ein Pilz, den ich wirklich essen kann? Und heute begleitet Raphael super viele Menschen, also tausende von Menschen über Online-Kurse, Lehrwanderungen, Trainings dabei, Pilze mit Klarheit, System und Vertrauen zu bestimmen. Und falls du dich jetzt fragen solltest, warum wir im Frühling über Pilze sprechen, dann ganz einfach deswegen, weil es tatsächlich Pilze gibt, die jetzt Saison haben. Genauer gesagt, die Morchel. Ich bin selbst auch schon sehr gespannt auf das Interview heute. Das ist so ein Pilz, den viele suchen, aber nur wenige finden. Und das ändern wir heute mit dem Gespräch. Raphael, ganz herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist.
Vielen Dank, Melanie. Ich freue mich, wieder da zu sein.
Ich liebe das ja, mit dir über Pilze zu sprechen, weil ich mich überhaupt nicht damit auskenne, du aber total. Und wir hatten ja schon darüber gesprochen, es gibt noch mal ein zweites Interview und dann kamst du mit dem Thema Morcheln um die Ecke im Frühling. Ich so, aha, okay, das war für mich auch schon wieder komplett neu, dass wir im Frühling Pilze sammeln können. Und eben jetzt ist Morchelsaison ganz aktuell. Erinnerst du dich noch daran, an deinen ersten Morchelfund? Wie war das?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, den ersten Morchelfund vergisst man nicht, weil in der Regel ist es so, dass man lange sucht und irgendwann mal Glück hat. Bei mir war es ein bisschen anders. Bei mir war es dann am Ende kein Glück, weil ich mit drei Freunden zusammen, die sich auch mit Pilzen gut auskennen, systematisch losgezogen bin. Wir haben uns die Kriterien angeguckt, was wir von unserem Lehrer gelernt hatten, wie man Morcheln strategisch finden kann, und sind losgezogen und hatten verschiedene Gebiete, die wir überprüfen wollten. Aufgrund der Gegebenheiten können wir nachher noch ein bisschen drüber reden.
Ja.
Und ich weiß nicht, wir haben uns dann so verteilt, es war ein Waldstück, wir haben uns dann verteilt und plötzlich haben wir einen lauten Schrei gehört. Wir wussten, entweder ist was passiert oder der hat eine Morchel gefunden. Und, genau, einer meiner Freunde hatte eine Morchel gefunden, eine Speisemorchel, eine richtig dicke Speisemorchel. Das war, glaube ich, auch so ziemlich eine der größten Morcheln, die ich je gesehen habe. Danach so riesige Dinger habe ich nicht wieder gesehen. Aber was wir nachher festgestellt haben, also wir sind alle dahin gelaufen und er hat ganz stolz die Morchel und sprang wirklich auf der Stelle, und weil wir hatten Stunden schon verbracht, um Morcheln zu finden, dann wirklich so eine dicke Speisemorchel. Und wir haben dann nachher festgestellt, dass wir bestimmt 4 oder 5 von der gleichen Größe schon plattgetreten hatten, die wir nicht gesehen haben.
Nein.
Nicht wahrgenommen haben, weil unser Auge das nicht wahrgenommen haben. Das ist das, was mich so fasziniert an Morcheln, dass die, also das, es gibt so viele Aspekte, warum man sie nicht findet. Und wenn einem das klar wird mit der Zeit, wenn man dann anders rangeht, dann ändert sich. Aber das war wirklich so ein Ding von, boah, jetzt ist das, und also das erste war diese Freude und danach war dieser Schock darüber, was auf dem Boden schon passiert war, was da alles unter unseren Füßen steht.
Oh Mann. Kannst du mir mal bitte erklären, als bisheriger noch nicht Morchel-Fan, was so das Besondere daran ist? Ich muss ja ganz ehrlich sagen, den Namen finde ich ja nicht so attraktiv, ne? Der bewegt mich jetzt noch nicht dazu, auf Morcheljagd zu gehen. Aber was ist das Besondere daran? Warum sollte man unbedingt mehr über diesen Pilz erfahren und was kann ich damit machen? Motivier mich mal bitte dazu, Morcheln auf so
okay, zu sammeln. Die Morchel gilt als die Königin der Speisepilze. Im Geschmack ist die absolut exklusiv. Das ist wirklich einer der Top 3 Speisepilze. Die meisten würden sagen, der erste. Ja, aber ich würde sagen, für mich, ich habe noch ein paar andere, die ich gerne mag, aber schon sehr, sehr hoch im Kurs. Wird auch sehr hoch gehandelt. Also werden Preise, ich habe letztes Jahr in Spanien, was waren das, 50 Gramm für 23 Euro getrocknete Morcheln. Das war schon, also das war, glaube ich, der höchste Preis, den ich gesehen habe. Also einfach ein sehr hoher Wert, weil sie selten sind und weil sie eben sehr, sehr kulinarisch, sehr, ja, einfach sehr lecker sind, sehr stark gewünscht werden und weil man sie nicht anbauen kann ohne weiteres. Also es ist nicht so leicht, sie gezielt anzubauen.
Ja.
Das heißt, man muss sie finden und dafür muss man sie erstmal suchen. Und da kommt das, was für mich so spannend ist, weil Morcheln zu finden ist super schwierig, wenn man keine Ahnung hat, wie man es macht. Weil dann geht man in den Wald und sucht und weiß gar, also erstmal, selbst wenn da Morcheln sind, findest du sie nicht, weil du gar nicht weißt, wie sie, weil dein Auge, dein Blick gar nicht geschult ist darauf. Ne? Das ist so wie, ich weiß nicht, Riesenbovis, sagt ihr was, einer der größten Pilze, so ein riesiger, weißer Fußball.
Ja.
Da fahren Leute dran vorbei und sehen diese Pilze nicht, weil in unserem Gehirn so ein Filter ist von Stück Plastik, ein Fußball, na, irgendwas Weißes. Also wir denken nicht an Pilz.
Ja.
Und ähnlich ist es mit der Morchel, nur dass die braun ist, in der Struktur wie der Untergrund, selbst wenn ich davor stehe, sehe ich sie nicht. Und manchmal gucke ich auf einen Quadratmeter mit vielleicht Morcheln drauf und nach 15 Minuten, also ich setze mich dahin, ich gucke und nach 15 Minuten sehe ich die erste Morchel, dann sehe ich daneben ist noch eine und da ist noch eine, dann sind es da 10 Morcheln.
Das gibt's.
Und habe die aber vorher nicht wahrgenommen.
Ja.
Und dieses, also ein Pilz, der eben einerseits super lecker ist und super, super begehrt ist, nicht den zu finden, ist schon das eine, aber einer, der eben nicht leicht gefunden werden möchte, gezielt finden zu können, das ist das, was mich daran fasziniert. Das ist so, du gehst los, du schaust, dass das alles stimmt, du siehst, der Boden passt, die Pflanzen passen, du weißt, hier sind Morcheln. Jetzt, wenn der Zeitpunkt jetzt stimmt, sind hier Morcheln. Und dann guckst du nur noch und dann stehst du da und guckst und guckst und guckst und sagst, nee, irgendwie, ach doch, da ist eine. Und dann findest du die erste und dann schaltet dein Auge den Filter um und dann weißt du auf einmal wie, ne, dann siehst du sie plötzlich, dann nimmst du das plötzlich wahr und das ist das, was mich so daran fasziniert. Und klar, dann hast du halt tolle Pilze nachher, die auch noch super lecker schmecken.
Ja. Also ich höre gerade raus, ich habe hier Sterneküche, ja? Sterneküche vom Waldboden und gleichzeitig ein wundervolles Achtsamkeitstraining.
Auch das.
Okay, das motiviert mich auf jeden Fall schon mal. Ich wusste nicht, dass Morcheln zu den Top 3 Speisepilzen gehören. Das finde ich jetzt total spannend.
Also ich glaube, die werden so mit Trüffeln in einem Atemzug genannt.
Wow, okay. Also, kannst du noch mal sagen, warum das so ist, dass diese Morcheln vor unserer Nase wachsen und wir trotzdem nicht in der Lage sind, sie zu erkennen. Also wir haben einmal diesen Filter, der nicht da, also das Auge, was nicht darauf geschult ist. Unser Gehirn kennt es, kennt vielleicht diese Struktur nicht, aber genau, was ist es? Wieso verstecken die sich überhaupt auch so gut?
Also Morcheln gelten als selten, aber tatsächlich sind sie es nicht. Das ist wirklich einfach nur, sind verschiedene Aspekte. Eins ist der Zeitpunkt. Wenn ich im Herbst Pilze suchen gehe, finde ich keine Morcheln. Wie du eben in der Einleitung gesagt hast, Morcheln sind jetzt in der Frühjahrszeit dran, von März bis Mitte Mai. Ende Mai vielleicht noch in einigen Gegenden. Das sind die einzigen Monate, in denen man Morcheln finden kann. In den anderen Monaten findet man sie nicht. Zumindest nicht bei uns in Deutschland, Österreich, Schweiz. Ja, also in Mitteleuropa. Das andere ist, dass die sehr, sehr wählerisch sind. Die sind sehr spezifisch in ihren Ansprüchen. Das heißt, die wachsen nicht einfach überall. Die wachsen unter ganz bestimmten Begebenheiten, ganz bestimmten Bedingungen. Und nur wenn diese Bedingungen da sind, dann, also selbst wenn das Myzel vorhanden ist, denn wir wissen ja, das Myzel ist unter der Erde, das ist der Ursprung des Pilzes sozusagen, der eigentliche Organismus und das andere, was wir sehen, sind die Fruchtkörper. So, nur wenn diese Bedingungen wirklich da sind, dann kommt der Fruchtkörper auch raus. Und nur dann sagt er so, jetzt lohnt es sich, rauszukommen und sich zu verbreiten darüber.
Wir gehen jetzt gleich nochmal auf diese Kriterien natürlich ein. Kannst du vorab nochmal sagen, warum Morcheln eigentlich als Anfängerpilze gelten? Das ist ja das Schöne auch noch daran, ne? Das sind ganz exklusive, super tolle Pilze, köstlich und dann auch noch ein Anfängerpilz. Warum?
Also für mich sind Anfängerpilze Pilze, die man eigentlich nicht verwechseln kann. Die, selbst wenn sie Verwechslungspartner haben, keine tödlich giftigen haben und die aber sowieso nur ein, zwei, drei andere Pilze haben, mit denen man sie verwechseln könnte. Das trifft bei den Morcheln eindeutig zu.
Toll.
Mir fiel gerade noch ein anderer Aspekt ein, als du gesagt hast, also dieses Thema, warum finden wir es nicht? Das ist auch noch ein Ding von, wir sind darauf trainiert, also wenn ich eine Morchel finden möchte, dann gucke ich mir vielleicht ein Bild an oder schaue mir an, okay, wie sieht dieser Pilz aus? Und dann gehe ich diesen Pilz suchen. Wir sind nicht darauf trainiert oder unsere Denkweise ist nicht so, dass wir sagen, wir schauen nach den Bedingungen, wir schauen nach den Pflanzen, wir schauen nach dem Boden und gehen dann auf den Pilz. Ne, wir sind ja immer direkt auf den Pilz. Und das ist das, was eigentlich, was sich ändern muss. Sonst habe ich keine Chance. Sonst habe ich keine Chance, eine Morchel zu finden. Aber wenn ich die eine Morchel, die ich theoretisch hier vielleicht vor der Nase hätte, gar nicht erkennen kann, dann brauche ich nicht nach dem Pilz zu suchen. Dann muss ich wissen, ja, hier lohnt es sich zu suchen. Fiel mir gerade noch,
Ja,
fiel mir ein.
das ist ein ganz wichtiger Aspekt auch für die nachfolgende Frage, auf die ich jetzt gleich zu sprechen komme. Weil, genau, auch wenn ich jetzt Kräuter suche, Wildpflanzen suche, dann gehe ich in der Regel nach der Pflanze. Aber auch hier, also erfahrene Wildkräutersammlerinnen und Sammler wissen, dass es total wichtig ist, sich auch die Umgebung anzugucken, denn nicht jedes Kraut wächst auf jedem Standort. Also da gibt es schon Parallelen. Und natürlich gibt es Pflanzen wie eine Brennnessel, die findet man fast überall. Aber es gibt eben Pflanzen, die brauchen Magerwiesen oder Fettwiesen oder Waldboden oder was weiß ich nicht für einen Boden. Und dann kann ich nach der Pflanze überall Ausschau halten, aber wenn ich eben die Bedingungen drumherum nicht kenne, werde ich diese Pflanze nicht finden. Worauf darf ich achten, wenn ich möchte jetzt am Wochenende losziehen und Morcheln suchen. Worauf darf ich achten? Also, gibt es da vielleicht auch so eine Checkliste, sage ich mal, worauf darf ich als erstes achten? Worauf darf ich als zweites achten? Was sind typische Standorte? Gibt es Zeigerbäume, Zeigerpflanzen, irgendwelche anderen Zeigerarten, die es mir einfacher machen, eine Morchel jetzt aufzuspüren?
Ja. Wir müssen jetzt ein bisschen differenzieren. Was ich vielleicht noch einmal sagen sollte, es gibt nicht die Morchel. Es gibt ganz viele verschiedene Arten von Morcheln. Ich habe eben schon gesagt, ne, die Speisemorchel, das ist wohl die
Ja.
begehrte Morchel, auch die größte. Das gibt es aber auch zum Beispiel Käppchenmorcheln oder Spitzmorcheln. Und die Morcheln haben, also die Morchelarten haben auch etwas unterschiedliche Ansprüche an den Standort. Also Käppchenmorcheln zum Beispiel sind nicht so anspruchsvoll, sind aber geschmacklich auch nicht so gut wie die Speisemorcheln. An der Stelle vielleicht ein kleiner Tipp, wer Morcheln findet, gerade Käppchenmorcheln, die müssen getrocknet werden, dann schmecken die viel besser. Also wenn man sie dann wieder einweicht, dann schmecken sie viel besser, als wenn man sie direkt roh verzehrt. Bei Speisemorcheln würde ich das nicht sagen, die schmecken roh, Entschuldigung, nicht roh, frisch auch sehr gut. Ich bin jetzt so vorsichtig geworden, weil roh sind Morcheln giftig, das sollte man auch wissen. Die lösen ein Morchella-Syndrom aus und die müssen wirklich gut durchgegart sein. Ja? Aber genau, Unterschied zwischen frisch und getrocknet. Das so am Rande eben. Eine Checkliste, worauf muss man achten? Wir haben den Standort, wir haben die Vegetation und den Zeitpunkt, das Timing. Das sind so die drei Sachen. Und Standort ist eben nicht, ich gehe einfach nur in den Wald oder ich gehe einfach auf eine Wiese oder so, sondern ich suche mir, also vielleicht so als eine andere. Es gibt ganz viele Aspekte und je mehr ich das eingrenzen kann, je mehr von den Aspekten ich zusammennehme, desto sicherer weiß ich, dass ich an dieser Stelle Morcheln finde. Also als Beispiel, ich mache es mal einfach auf die Pflanzen. Ich habe 10 Zeigerpflanzen, die alle auf die Morchel zeigen. So, wenn ich zwei davon finde, könnten da Morcheln sein. Habe ich aber 10, dann stehen da Morcheln. Ja, also je mehr ich von den Bedingungen habe, desto sicherer sind an diesem Standort Morcheln. So, und der Standort selber, das ist einmal die Bodenbeschaffenheit. Die meisten Morchelarten mögen es gerne alkalisch, basisch. bis neutral, aber die Speisemeuchel, die mag es schon sehr gerne alkalisch. Das heißt, ich suche nach einem Boden, der alkalisch ist. So, jetzt kann man sich damit beschäftigen, was habe ich für ein Grundgestein, also unten drunter, was ist da für ein Gestein, das mir schon Kalk gibt. Aber auch, was habe ich für eine Bodenoberschicht, die eben auch Kalk ist. Und das kann ich über verschiedene Kriterien wieder darstellen. Da kann ich über Kartenmaterial gehen. Also was ich mache und was ich auch in meinem Meuchelkurs unterrichte, ist, wie man vorher mit Kartenmaterial, mit Google Maps den Standort schon so auswählt, dass man nur noch vor Ort guckt, okay, passen hier die Pflanzen? So, dann sind hier Meucheln. Ich habe das aber schon so sehr eingegrenzt, dass ich nicht loslaufen muss. So wie du sagst, klar, ich kann in den Wald gehen, gucken, sind da Brennnesseln.
Ja.
Aber dann muss ich mich schon relativ viel bewegen. Ich will das vorher so weit eingrenzen wie möglich und sagen, okay, in diesem Gebiet habe ich schon ein Ausgangsgestein, was alkalisch ist.
Ja.
Jetzt fahre ich dahin und sage, sind da die Bäume, die ich brauche? Sind da die Pflanzen, die ich brauche? Ja, aber
Fichten werden es wohl nicht sein, übrigens, ne?
bei euch wird es nicht sein?
Fichten werden es wahrscheinlich nicht sein, ne?
Fichten werden es nicht sein, nein.
Ja.
Genau, dann ist das Zweite, was so zum Standort gehört, ist die Feuchtigkeit. Wir brauchen eine Bodenfeuchtigkeit. Ne? Pilze brauchen Wasser. Das ist das Wichtigste. Mehr als alles andere brauchen sie in erster Linie Feuchtigkeit, Wasser, damit sie überhaupt Fruchtkörper ausbilden. Und dafür kann man dann zum Beispiel auch über Kartenmaterial gezielt nach Wasserkörpern schauen, nach kleinen Bächen, nach Flussläufen, Auwäldern, Seen etc., wo schon Wasser ist. Oder eben gucken, okay, an einem Nordhang habe ich grundsätzlich mehr Feuchtigkeit als an einem Südhang, wo die ganze Zeit die Sonne drauf scheint. Ne? Also gibt es ganz viele Kriterien, eben um vorweg schon zu sagen, das ist ein Meuchelgebiet tendenziell. So, und dann gehe ich dahin.
Darf ich da
Bitte.
nochmal eben kurz reingrätschen? Und spielt das Wetter da jetzt auch eine Rolle? Also letzte Woche hat es ja echt viel geregnet und stark geregnet. Wäre das jetzt auch ein förderliches Wetter für die Meucheln?
Aber nicht so kurzfristig. Also es ist auch da
Nee.
wieder, das gehört auch für mich zur Vorbereitung, dass man sich Wetterkarten anschaut. Da muss man wissen, wie man das effizient macht, weil ich will nicht
Ja.
3 Stunden mir irgendwelche Karten anschauen müssen, bevor ich in den Wald gehe. Ich will raus in die Natur. Mein Anliegen ist immer rauskommen in die Natur. Ja, aber ich will auch nicht 7 Stunden rumlaufen müssen, um eine Meuchel zu finden. Ja, also ich will das möglichst effizient gestalten, damit ich genau mein Ziel erreiche und eben auch mal mit einem vollen Korb nach Hause gehe, aber gleichzeitig nicht vorher 6 Stunden am Rechner sitzen muss. Aber ich schaue mir Wetterdaten an. Da gibt es inzwischen so tolle Zusammenfassungen der letzten 7 Tage, der letzten 30 Tage. Und ich schaue eben nicht nur, hat es gestern geregnet, sondern wie war der Niederschlag in den letzten 2 bis 4 Wochen? Haben wir genug Feuchtigkeit, dass ich zum Beispiel auch an einem Südhang schauen kann? Oder haben wir nur so viel Feuchtigkeit, dass am Südhang es noch zu trocken ist für Meucheln, dass ich lieber an den Nordhang gehe? Ja, also einfach mal als Beispiel. Wie gesagt, es sind ganz viele Kriterien, die ich mir da anschauen kann. Aber je mehr der Kriterien ich zusammennehmen kann, desto mehr kann ich das Ganze eingrenzen.
Ja.
Und wenn jemand sagt, nee, Kartenmaterial habe ich keine Lust drauf, geht das auch. Man kann auch Meucheln gezielt finden ohne das. Aber es sind einfach Kriterien, die ich zum Eingrenzen nutzen kann. Ja, also zum Thema Standort, was habe ich gesagt? Feuchtigkeit ist ganz wichtig und eben
Der Boden.
die Azidität, ne? Also die der der Alkal der Kalkgehalt letztendlich. Ja.
Kannst du mal so ein, zwei Pflanzen nennen, die so typische Zeigerpflanzen sind für die Meuchel?
Genau, das wäre jetzt mein zweiter Punkt. Nach dem Standort kommt die Vegetation. Ne, Vegetation heißt, bei Meucheln, das ist ganz interessant, man ist noch nicht hundertprozentig sicher, ob die Meuchel jetzt eine Symbiose eingehen mit Pflanzen. Also es gibt ja Pilze, die tun sich zusammen
Ja.
mit Bäumen meistens und tauschen dann Stoffe aus. Und die Meuchel grundsätzlich gilt als Streuzersetzer, das heißt, die zersetzt einfach nur organisches Material. Aber es scheint wohl so zu sein, dass sie also gelegentlich auch mal eine Symbiose bilden kann, wenn sie das möchte.
Spannend.
Und das ist spannend, weil sie gerne in der Nähe von Eschen wächst. Und da ist aber noch nicht ganz klar, ist sie jetzt in Symbiose mit den Eschen oder ist sie einfach nur da, weil der Boden passt. Ja, also ich finde sie wirklich in der Nähe von Eschen, wirklich so nah, dass ich denke, da muss irgendwie eine Symbiose sein, weil sonst würde die auch 20 Meter weiter noch wachsen. Aber die sind
Ja.
in der Nähe, also ganz häufig in der Nähe von Eschen.
Ah
Und
ja.
bei Obstbäumen ist es ähnlich, mit Obstbäumen, Apfelbäumen und so zum Beispiel wachsen die auch gerne. Aber auch da ist wieder ein Aspekt, dass der Boden selber um die Obstbäume herum häufig eben gut passt für die Ansprüche der Meucheln. Also das wären so Bäume, nach denen man schauen sollte. Bei Eschen ist es ganz schön, wenn man weiß, wie sie aussehen. Das ist in der Zeit, das sind die Bäume, die noch kein Laub haben. Deswegen kann man die relativ schnell erkennen, weil die als letztes so ihr Laub bekommen oder als eine der letzten Bäume.
Und ich finde die Knospen, die sind sehr, also die Knospenform, weil die sehen aus wie so kleine Hufen, finde ich.
Ja, aber da muss man schon nah dran stehen, ne, damit
Ja,
man die.
das stimmt, das
Also
stimmt.
aus der Ferne sind das immer die Bäume, die so trichterförmig fast gerade hochgehen und noch kein Laub haben. Und die anderen Laub haben, ne, die Eichen, die wachsen mehr so nach außen. Und die Eschen sind immer so ganz, ganz lang nach oben, oder häufig so ganz lang nach oben. Und genau, wenn man dann nah dran kommt, dann haben die eben die Früchte vom Vorjahr noch dranhängen, so trockene, die trockenen braunen
Ja.
Früchte. Damit kann man sie super erkennen. Genau. Das wären Bäume. Zu den anderen, also es gibt ganz, ganz viele Pflanzen, da kann ich mir ganz viel anschauen. Wie gesagt, wenn ich 20 Pflanzen kenne und davon fünf finde, dann ist das schon ziemlich gut. Ja, ich muss die nicht alle im Detail kennen, ich muss die nicht alle finden. Ich kann dann, wenn ich sage, weiß ich nicht, Bingelkraut kenne ich nicht, dann schaue ich eben nach, jetzt fällt mir ja der Name nicht ein, Schaboxkraut zum Beispiel.
Ja.
Schaboxkraut ist so ein Anzeiger. Oder Buschwindröschen.
Ja.
Ja. Buschwindröschen gibt es gelbe und weiße und die gelben zeigen den Kalkgehalt an. Ja, das heißt, bei den gelben ist es besser als bei den, weil die weißen sind neutral, da finde ich vielleicht Käppchenmorcheln, aber bei den gelben habe ich eine gute Chance auf gute Morcheln, auch auf Speisemorcheln. Das wären so ein paar Beispiele. Und da gibt es ganz viele und da muss man sich natürlich auch so ein bisschen mit den Pflanzen beschäftigen. Ich meine, wenn ich dir die Pflanzen nenne, sagst du, ja, kenne ich. Viele andere sagen dann, boah, Schaboxkraut noch nie gesehen.
Ja.
Ja, muss man dann eben auch lernen, gucken, dass das kein Gundermann ist, spätestens am Geschmack. genau, das sind so Begleitpflanzen, die mir jetzt so spontan einfallen. Es gibt, wie gesagt, ganz, ganz viele noch. Und wonach du eben gefragt hast, ist der letzte Punkt, der super, super wichtig ist, das Timing, weil selbst wenn ich am richtigen Standort bin, zur falschen Zeit. Morcheln haben halt nur ein kleines Zeitfenster. Und je nachdem, wo ich bin, ob ich jetzt in der Ebene bin oder in Bergen bin, ist es ein bisschen unterschiedlich, muss man auch ein bisschen schauen.
Ja.
Und es ist nicht so, dass man sagen kann, okay, das ist jetzt ein fixes Datum. Ich kann mir das jetzt nicht im Kalender eintragen. Klar, ab Anfang März fange ich an zu schauen. Aber ich schaue nicht nach Morcheln. Ich schaue nach den Bedingungen. Und das
Ja.
ist, ne, das ist dieser Shift, dieser Wechsel, den man im Kopf einmal durchführen muss, dass ich wegkomme von, ich schaue jetzt nach einem Pilz, hinzu, ich suche die Bedingungen. Und am Anfang empfehle ich immer, macht Bilder von den Orten, wo ihr Morcheln gefunden habt. Weil das prägt sich unterbewusst ein. Und ich gehe inzwischen irgendwo vorbei und sage, das ist ein Morchelgebiet hier. Ich sehe das einfach. So, dann mache ich einen Test, oder schaue, ob das wirklich alkalisch ist an der Stelle. Und dann findet man da Morcheln. Und ich habe schon Morcheln mitten in der Stadt gefunden. Also wirklich an völlig verrückten Stellen, wo ich sage, da laufen jeden Tag Hunderte und Tausende von Menschen vorbei und da wachsen Morcheln in einem kleinen Beet. Und das glaubt mir dann keiner. Dann nehme ich die da raus und sage, guck mal, ich habe eine Morchel. Das ist keine Morchel. Ich sage, doch, das ist natürlich, was soll das denn sonst sein? Das ist eine Morchel. Und genau, also Timing, so eine Sache, auf die ich immer achten würde, ist, wenn die Kirschen anzublühen, vor allem die Wildkirsche, wenn die anfängt zu blühen, dann das läutet so langsam die Morchelzeit ein. Das zweite ist, jemand, der Bärlauch sammeln geht, Bärlauch ist übrigens auch ein Kalkanzeiger und damit auch tendenziell ein Morchelgebietanzeiger, aber der zeigt gleichzeitig an, hier ist es eigentlich zu feucht für die Morcheln. Das heißt, das Gebiet ist gut, aber nicht da, wo der Bärlauch steht. Da muss ich ein bisschen dahin gehen, wo es ein bisschen trockener ist. Also aus dem Matsch, aus dem Sumpf raus meistens, ein bisschen mehr dahin, wo es trockener ist. Aber an der Größe der Bärlauchblätter erkenne ich, ob die Morchelzeit begonnen hat. Also ich könnte das jetzt nicht in Zentimetern sagen, aber wenn die Blätter noch so ganz klein sind, dann sind die Morcheln noch nicht da. Wenn die ein
Aber
bisschen
das
größer sind,
verrätst du in deinem Kurs.
das verrate ich natürlich. In meinem
Ja.
Kurs gibt es eine, also das ist aber auch etwas, was unmöglich wäre, jetzt in einem Interview
Ja,
mal
auf jeden Fall.
rauszuhauen, weil das so viele Aspekte gibt. Und wie gesagt, ich muss nicht alle kennen, aber je mehr ich kenne, je mehr ich zusammennehme, desto gezielter kann ich losgehen und Morcheln finden, anstatt sie zu suchen. Und das ist das, was ich verspreche mit meinem Kurs. Ich sage, ihr könnt vorher Morcheln suchen, aber mit diesem Kurs könnt ihr Morcheln finden. Ihr geht los und wenn die Saison nicht vorbei ist, findet ihr dieses Jahr noch eure erste Morchel. Und da habe ich Rückmeldung gekriegt. Unglaublich, ja, wirklich tolle Nachrichten, wenn jemand seine erste, also ich habe ja gesagt, das ist so dieses, ich habe lange gesucht und jetzt vom Suchen weg hin zum strategisch Vorgehen, eingrenzen, weiter eingrenzen und dann sich einfach dahinsetzen auf den Stein und auf den Baumstumpf und sagen, hier muss eine Morchel sein. Jetzt gucke ich einfach mal. Und dann findet er die erste Morchel. Das ist so ein tolles Erlebnis, wenn ich da so eine Nachricht kriege von, ja, yeah, ich habe meine erste Morchel gefunden. Es ist unglaublich.
Darf ich dich mal fragen, im Vergleich dazu, wie geht man denn so standardmäßig, sage ich mal, ran, um Morcheln zu finden? Ist das, also du gehst da ja wirklich mit System dran und guckst dir eben ganz viele Kriterien an, um das Gebiet einzugrenzen, um es wirklich möglich zu machen, die zu finden. Ist das die normale Herangehensweise, um Morcheln zu finden? Oder wenn ich mir jetzt ein, ich sag mal, ein Standardpilzbuch hole, wird da auch so krass drauf eingegangen oder eher nicht? Gibt es da noch andere Kriterien, die genutzt werden, die aber vielleicht nicht ganz so erfolgsversprechend sind?
Also ich kenne Menschen, die sind schon im Herbst losgegangen und wollten Morcheln finden. Ja, da bin ich natürlich voll daneben. Das schließen wir jetzt mal aus, das klammern wir mal aus. Es gibt Menschen, die ich kenne, die sind im April losgezogen, haben gesagt, das ist jetzt Morchelzeit, wir finden jetzt Morcheln, aber wussten überhaupt nicht, wo sie hingehen sollten, hatten auch im Buch geguckt und da stand, ja, April bis Mai gibt es Morcheln. Das war die Information, die sie hatten und wie man die abgrenzt und dass man sie nicht mit der Giftleuchte verwechseln soll. Können wir vielleicht auch noch drüber
Ja, auf
reden.
jeden Fall.
Und sind dann aber ja auch einfach wahllos losgegangen. Selbst wenn sie in einem Morchelgebiet gelandet wären, per Zufall, dann werden sie die Morcheln nicht finden, weil sie nicht mit Sicherheit wissen, hier ist was, wir müssen nur lange genug gucken, weil ihnen auch keiner gesagt hat, hier müssen wir nur lange genug gucken. Das heißt, der Fokus ist immer auf dem Pilz und nicht, was ich eben schon gesagt habe, ne? Nicht auf den Bedingungen, auf der Struktur. Wenn ich jetzt aber hingehe und im Internet schaue, in Foren, in Gruppen, auf YouTube, gibt es viele Hinweise, viele Videos dazu, wie man Morcheln findet. So habe ich auch angefangen und habe geguckt und habe mir meine Informationen da erstmal zurechtgezogen. Da ist sehr, sehr viel, was ich sortieren muss und wo ich gucken muss, was passt jetzt und viele Pflanzen, mit denen ich mich beschäftigen muss. Und dann soll man sich die Bodenbeschaffenheit angucken. Dann habe ich aber keine Ahnung dazu, was ein Ausgangsgestein ist. Also ich wusste das alles nicht. Na, ich hatte einen richtig, richtig tollen Lehrer, der uns das sehr systematisch beigebracht hat, der uns das sehr strukturiert beigebracht hat. Und das ist das, was ich letztendlich genommen habe und in meinen Kurs gepackt habe und gesagt habe, ich erkläre euch das jetzt. Und das ist so ein bisschen meine Stärke, glaube ich, zumindest die Rückmeldung, die ich bekomme, Sachen zu erklären auf eine Art und Weise, dass sie leicht verständlich sind. Und ich habe das wirklich runtergebrochen auf, guck mal, das ist das, was wir brauchen. Das ist das, wie man es macht. Und das ist das Wissen, was du dafür brauchst. Und mehr brauchst du nicht. Das ist alles. Du kannst dich dann mehr damit beschäftigen. Kannst ein Buch über Ausgangsgesteine lesen und wie der Löskalk entstanden ist und was auch immer. Aber das brauchst du alles nicht. Du musst wissen, wo ist die Karte? Nach welcher Farbe muss ich gucken? Das ist mein Ausgangsgestein. So, das Gebiet habe ich eingegrenzt. Ja. Und dann zu gucken, okay, wie mache ich das auf Google Maps? Wie mache ich das mit den Wetterkarten? Welche Pflanzen brauche ich? Auch da, du kannst dir Videos angucken, dann steht da alles von Brennnessel bis Haselnuss. Wenn du dir 5 Videos anguckst, hast du 27 Pflanzen und sagst, nach welchen gucke ich denn jetzt? Ja, und ich habe das eben so gemacht, dass ich sage, das sind die Pflanzen, die dir wirklich Morcheln bringen, die mir schon Morcheln gebracht haben, die meinen Schülern schon Morcheln gebracht haben. Und mit denen du das Ganze so stark eingrenzen kannst, dass du Morcheln finden musst, wenn du losgehst.
Also so kenne ich dich, ja. Das liebe ich auch sehr an deiner Art und Weise, wie du arbeitest. Du bist halt einfach, erstens bist du aus der Praxis und die Fragezeichen, die du selbst vorher hattest, die beantwortest du halt. Und das sind ja die Fragezeichen, die alle dann im Prinzip haben. Und weißt du, was ich immer so für ein Bild jetzt gerade vor Augen hatte? Wenn ich jetzt mit deinem System losgehe, dann habe ich wie so eine Zielscheibe vor Augen und ich grenze mit den ganzen Kriterien, die ich von dir an die Hand bekomme, immer weiter ein, bis ich irgendwann, bams, das Ziel halt treffe.
Genau.
Und
Schönes Bild. Genauso ist es. Und genauso fühlt sich das auch an. Das ist
ja, ich kreise immer weiter ein und dann bin ich endlich da. Du hast gerade schon gesagt, es gibt auch giftige Verwechsler. Gott sei Dank keine tödlich vergiftigen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen.
stimmt so
Aber.
nicht. Leuchel ist tatsächlich tödlich giftig.
Ach, okay.
Ja.
Okay, wir kommen auf
Aber
die Verwechslungsmöglichkeiten.
okay, wir schauen es
Welche
verwechseln.
gibt es?
Genau,
Und
also
wie gefährlich sind sie?
ich werde mal gefragt, mit welchem Pilz kann man den und den Pilz verwechseln? Den kann man mit jedem Pilz verwechseln. Ich kann eine Morchel mit einem Fliegenpilz verwechseln, wenn ich mich nicht auskenne. Also es gibt wirklich Menschen, die verwechseln Pilze, wo ich denke, das kann nicht sein. Der eine ist knallrot und der andere ist braun. Der eine hat Lamellen, der andere hat Röhren. Aber klar, wenn ich mich damit noch nie beschäftigt habe, wenn ich einfach sage, ich kenne mich nicht aus, dann habe ich keine Chance. Und das ist ja das, warum ich immer sage, also lernt nicht nur einen Einzelpilz, geht nicht nur auf einen Pilz, weil ich muss, um einen Pilz sicher bestimmen zu können, vielleicht kurzer, kurze Exkursion in, also für mich ist das immer etwas, was ich sage, was ist ein sicherer Pilzsammler? Ein sicherer Pilzsammler ist nicht jemand, der 500 Arten kennt und die alle sammeln kann, sondern ein sicherer Pilzsammler für mich ist jemand, der das, was er sammelt, sicher bestimmen kann und genau weiß, ist das noch frisch, ich kann das abgrenzen von allem anderen und nichts anderes sammelt, wo er nicht diese hundertprozentige Sicherheit hat. Also
Ja.
alles stehen zu lassen, was man nicht kennt. Weil selbst wenn ich nur Steinpilze sammle, wenn ich die hundertprozentig sicher sammeln kann, bin ich ein sicherer Pilzsammler. Fange ich aber an, links und rechts ein paar Lamellenpilze mitzunehmen, die vielleicht auch essbar sein könnten oder andere Röhrlinge zu sammeln, weil ja Röhrlinge alle essbar sind oder so, irgendwie
Nicht.
solche wilden Theorien habe,
Ja.
dann ist es kein sicherer Pilzsammler mehr. Ja, also es geht nicht darum, und ich kenne auch nicht alle Pilzarten, ja, bei weitem nicht. Aber ich sage immer, das, was du sammeln möchtest, musst du selber bestimmen können. Das muss ich nicht für dich bestimmen. Deswegen mache ich auch keine Korbkontrollen. Ich bestimme nicht die Pilze für dich. Ich will dich in die Eigenständigkeit bringen, sicher und klar bestimmen zu können, was du sammeln möchtest und selber essen möchtest. So, und das muss hundertprozentig sicher sein.
Das
Genau, und dazu
ist
gehört.
übrigens das Credo, was ich auch immer runterrassele in allen meinen
Ja.
Programmen. Du musst einfach, und das ist, ich finde, das ist die einfachste Methode, um alles, was ich nicht sammeln möchte, auszuschließen. Also um sämtliche Verwechslungsgefahren aus dem Weg zu gehen. Es ist so simpel, nur einfach sich auf das zu konzentrieren, was ich hundertprozentig sicher bestimmen kann. Also so sicher, wie ich ein Gänseblümchen oder eine Brennnessel, ich nehme mal die Brennnessel als Beispiel, sammeln kann, so sicher sollte ich mir auch mit allen anderen sein. Sobald eine kleine Unsicherheit kommt, dann lasse ich einfach die Finger davon und dann brauche ich keine Angst haben vor Verwechslung, vor giftigen Pflanzen, weil das war's. Mehr brauche ich dann einfach nicht zu wissen. Punkt.
Ja, bei Pilzen würde ich noch einen Aspekt hinzunehmen. Das eine ist, das sicher bestimmen können und das andere ist, sicher alles andere ausschließen können, weil ich kann ja nie sicher sein, dass ich von mir aus meine 5 Kriterien, die ich für diesen Pilz jetzt habe, gerade als Anfänger, später ist was anderes, aber ich habe 5 Kriterien für einen Pilz. Jetzt habe ich gesagt, ja, die 5 Kriterien stimmen, aber welche anderen Pilze haben denn vielleicht diese 5 Kriterien auch noch, die nicht essbar sind? Ja, das heißt, ich muss, und das ist wieder so ein Shift im Denken. Das ist so ein Schalter, den ich umlegen muss, weg von einzelnen Pilzarten hin zu Kategorien. Ich muss sagen, guck mal, das hier kann nur ein Pilz der Familie der Knollenblätterpilze sein, zum Beispiel. Ich kann alles andere ausschließen. Oder auch umgekehrt, um mal auf die interessanten Essbaren zu gehen, die jeder kennt. Das muss die Familie der Champignons sein. Ich kann die Familie der Knollenblätterpilze ausschließen, weil das und das Kriterium hier schon zu sehen ist oder nicht zu sehen ist. Das heißt, ich kann kategorisch alles ausschließen, was nicht Champignon heißt. Und jetzt gucke ich nur noch, okay, bei den Champignons, was ist da essbar und was ist giftig? Denn viele wissen nicht, es gibt auch giftige Champignons. Ja, das heißt, ich muss auch in dieser Gruppe wieder gucken, okay, was kann ich davon jetzt verwerten? Und dann gehe ich in die Bestimmung, dann habe ich beides. Dann habe ich einerseits die sichere Bestimmung, aber eben auch diese Sicherheit von, ich bin sicher, dass ich alles andere ausgeschlossen habe.
Ja.
Und das ist dann wieder so ein interessanter Punkt, wo Leute mir sagen, ja, aber hundertprozentig sicher kann man doch nie sein beim Pilze sammeln. Doch, also man sollte hundertprozentig sicher sein.
Doch.
Aber es glauben viele, dass man da immer so ein gewisses Risiko eingeht, dass man immer so ein bisschen Mut haben muss. Mut gehört zum Pilze bestimmen für mich nicht dazu. Ich muss sicher sein. Wenn ich sicher bin, dann esse ich das. Und wenn nicht, dann bleibt das draußen. Und für mich passiert das auch. Dann finde ich einen Pilz vielleicht zum ersten Mal, eine neue Art. Ich bestimme den und denke mir, ja, das müsste jetzt hier dieser, weiß ich nicht, Ritterling sein oder was auch immer. Und dann bleibt er im Wald. Und dann gucke ich, dass ich den beim nächsten Mal nochmal finde und nochmal finde, bis ich irgendwann sage, ach ja, hier, guck mal, das ist mein alter Bekannter, das ist der und der,
Ja.
den habe ich drauf. Und dann kommt er für mich in Betracht als Speisepilz fürs Essen und vorher nicht.
Das ist
Das
schön,
ist
dass du das nochmal sagst. Du hast jetzt schon mal, du hast schon meine nächste Frage beantwortet. Ich wollte dich nämlich fragen, was so deine drei wichtigsten Regeln für eine sichere Bestimmung ist. Kannst du es nochmal ganz kurz zusammenfassen? Also zum ersten nur das sammeln, was ich hundertprozentig sicher bestimmen kann. Zweitens, bei den Pilzen sollte ich auf jeden Fall auch die giftigen Verwechsler kennen und da in Kategorien denken, hast du gerade gesagt, ne? Das finde ich ein ganz spannender Ansatz.
Genau, also ich versuche es mal ein bisschen klar. Also zum einen ist es dieses Thema sicheres Sammeln. Ein sicherer Sammler heißt eben, er kann alles das bestimmen und sicher bestimmen und alles andere ausschließen, was er also sammelt nur das, was er selber bestimmen kann. So,
Ja.
aber ein sicheres Bestimmen, wenn du danach fragst, würde ich sagen, Ja, gibt es drei Kriterien. Das eine ist, ich kann den Pilz sicher bestimmen. Das zweite ist, ich kann alle giftigen Verwechslungspartner mit hundertprozentiger Sicherheit ausschließen, also alle Doppelgänger. Und das dritte ist, das ist auch ganz wichtig, ich kann den Frischezustand des Pilzes beurteilen, weil die meisten Pilzvergiftungen passieren gar nicht aufgrund von Giftpilzen, sondern man nennt das eine sekundäre Vergiftung dann. Das ist im Prinzip ein Speisepilz. Man kennt es aus dem Supermarkt, wenn die zu lange liegen, dann werden die irgendwann schlecht, dann riechen die auch so ein bisschen fischig oder na, dann sind die nicht mehr schlecht, dann hole ich mir eine Lebensvergiftung, das Lebensmittelvergiftung. Das heißt, es ist keine Giftpilzvergiftung mehr, aber trotzdem noch eine Vergiftung anhand von Pilzen. Aber eben eine Lebensmittel, also was mit, weiß nicht, verdorbenem Fleisch oder was auch passieren kann. Ne? Aber das ist tatsächlich was, was auch sehr wichtig ist. Ne? Also wenn ich Pilze wild sammle, muss ich auch entscheiden können, nur weil der im Wald steht, heißt das nicht, dass der noch frisch ist. Ja, und manchmal sehe ich Leute mit Steinpilzen, Maronenröhrlingen oder was, die wirklich nicht mehr schön sind, wo ich sage, Leute, lasst die im Wald. Och nö, wir essen die, wir machen unten, das schneiden wir ein bisschen ab. Wo ich sage, wenn das Eiweiß anfängt, sich zu zersetzen und ihr verderbt euch damit den Magen, dann gut, eine Lebensmittelvergiftung kriegt man auch auf einer Reise mal, überlebt man, alles gut, aber man verliert den Spaß an den Pilzen wirklich. Also ein Freund von mir hat das gehabt
Oh.
und der hat ein Dreivierteljahr keine Pilze mehr angucken wollen.
Oh.
Und das ist doch schade irgendwo. Also
Ja.
wenn ich Pilze sammeln gehe, dann irgendwie da so ein blödes Risiko einzugehen, nee, also das passt für mich nicht. Also das sind für mich so die drei Sachen. Ne? Also dieses klar bestimmen, alles andere ausschließen können, systematisch, wie ich eben gesagt habe, ne? Dafür muss ich in Kategorien denken und eben aber auch sagen zu können, okay, der Pilz ist jetzt noch frisch, der ist noch in einem verzehrfähigen Zustand. Ist
Ja,
ganz.
sehr schön.
Jetzt
Dann,
sind wir ein bisschen, jetzt sind wir ein
ja.
bisschen abgekommen von der Giftleuchel. Sollen wir da noch einmal hin?
Genau, jetzt gehen wir nochmal zu den Doppelgängern. Jetzt
Genau,
mit dem
also.
Hintergrundwissen.
Genau, es war ja, also was ich ja eben gesagt habe, es gibt Pilze, man kann jeden Pilz mit jedem Pilz verwechseln, wenn man sich nicht auskennt. Deswegen ist es immer wichtig, sich wirklich mit Pilzen allgemein zu beschäftigen und einmal den Aufbau zu lernen, zu wissen, da es gibt eine Stielbasis. Ich schneide einen Pilz nicht einfach ab, weil die Stielbasis manchmal Kriterien hat, die noch gebraucht werden. Ich habe eine kleine Manschette, so einen Ring am Stiel bei einigen Pilzen. Ich habe obendrauf Flocken oder Schuppen, die ich einordnen können sollte. Es gibt Lamellen, es gibt Röhren, also verschiedenes Fruchtlager unter dem Hut unten drunter. Es gibt Pilze, wie ich eben gesagt habe, die sehen aus wie ein Fußball. Es gibt Pilze, die sehen aus wie ein heller Stiel und obendrauf sind so braune Waben, die Morchel zum Beispiel. Es gibt Pilze, die sehen genauso aus farblich, aber haben obendrauf eine gehirnartige, so eine gewundene Struktur. Das wäre die Lorchel. So, habe ich jetzt ein paar Kriterien im Kopf, habe die mal gesehen, habe die mal benannt. Wenn ich das anfange, in Worte zu fassen, dann wird es ja klarer. Alles, was wir nicht benennen können, ist für uns erstmal schlecht greifbar. Das heißt, habe ich einmal gesagt, ach ja, guck mal, der hat eine wabenartige Struktur, wie so Bienenwaben, die Morchel, ganz klar. Und die Lorchel, das ist wie so ein Gehirn, so eine Gehirnstruktur, so gewunden. Wenn man das einmal gesehen hat, dann ist das kein Verwechslungspartner mehr. Ja? Und weil du es eben gesagt hast, die Giftlorchel gilt als tödlich giftig und gleichzeitig gilt sie als Speisepilz nach wie vor, also früher in Deutschland, nach wie vor in einigen skandinavischen Ländern. Weil was man da macht, man kann, also das Gift ist teilweise hitzeinstabil, man kann das im Prinzip rauskochen, das heißt, man kocht das für mehrere Stunden.
Ja.
Gießt das Wasser weg, kocht es nochmal. Also ich weiß nicht, zwei, dreimal wiederholt man das aus und dann hat man am Ende einen Pilz, den man theoretisch essen kann. Bei uns in Deutschland wird der nicht mehr als Speisepilz gewertet. Lohnt sich meiner Meinung nach nicht, weil es so viele tolle Speisepilze gibt, die man nicht über Stunden abkochen muss, sodass das eigentlich nicht notwendig ist. Also weiß ich nicht, in Ländern, in denen Krieg ist, in denen es nicht zu essen gibt, in denen, weiß ich nicht, die Natur auch vielleicht nicht so viel hergibt und dann sind da Lorcheln, dann kann man darüber reden. Aber bei uns lernt lieber, wie man gezielt Morcheln findet, dann findet ihr über den Frühjahr was. Im Winter gibt es genug Winterpilze und dann ab Juni gibt es sowieso die Sommerpilze und dann die Herbstpilze. Also Pilze gibt es das ganze Jahr.
Oh,
Da
da
braucht
müssen
man
wir
nicht
ja dann, machen wir
Lorcheln.
nächstes Jahr noch das Thema Sommerpilze, bitte, ja?
Ja, können wir machen. Winterpilze haben wir auch noch nicht gemacht, oder?
Nee, haben wir auch noch nicht. Guck
Winterpilze
mal,
ist
für
auch gut.
jedes Jahr haben wir ein Thema dann.
Ja. Ja.
Herbst hatten wir übrigens schon, für die Leute, die das noch nicht gehört haben, auf jeden
Könnte nochmal einspringen.
Fall. Okay.
Genau. Also, ja, es gibt Verwechslungspartner. Es gibt auch andere Pilze, die ähnlich aussehen, wie zum Beispiel die Werpüllen. Die kann man aber auch essen. Sind genauso wie die Käppchenmorcheln zum Beispiel vom Speisewert. Trotzdem finde ich immer, man sollte die einmal gesehen haben, damit man da nicht im Wald steht und sagt, was ist denn das für eine Morchel? Irgendwie ist die oben so glatt. Und dann sich da selber verwirrt. Deswegen,
Ja.
Ja, die sollte man sich auch einmal angeschaut haben, dass man die einmal gesehen hat und sagen kann, okay, das muss dann wohl eine Werpel sein, dann kann ich mir überlegen, nehme ich die jetzt mit oder nehme ich die nicht mit, ist dann die nächste Frage. Aber die Lorchel, weil die eben auch in der gleichen Zeit wächst, die sollte ich auf jeden Fall kennen.
Okay.
Und was sich auch lohnt noch anzuschauen, sind andere Pilze, die im April, Mai wachsen. Also jetzt ein klassischer Vertreter ist der Maipilz, weil wenn ich spät für Morcheln unterwegs bin, im späten April, dann finde ich Maipilze. Und dann, wenn ich dann vielleicht mal keine Morchel finden sollte, habe ich zumindest einen Korb voll mit Maipilzen. Die sind auch lecker.
Okay. Die hören sich leckerer an, finde ich.
Der Morchel, das ist wie der Name, ist nicht so, ich weiß, was du meinst. Also ist nicht so, so
Süß,
ansprechend.
süß. Jetzt ist es ja so, was ich jetzt noch raushöre, ist, das habe ich ja auch bei den Wildpflanzen, ich muss einmal mein Auge schulen für die einzelnen Erkennungsmerkmale. Und wenn ich das getan habe, dann ist es auf einmal, dann ist es viel einfacher. Aber dadurch, dass ich das vielleicht noch nie gemacht habe, muss ich mich im Vorfeld auf jeden Fall damit mal auseinandergesetzt haben. Aber ist es so, dass ich, wenn ich jetzt eben Morcheln suchen gehen möchte, sämtliche Erkennungskriterien von Pilzen drauf haben muss, oder reicht es eben, wenn ich so ein paar Kriterien kenne und damit kann ich dann eigentlich recht sicher losziehen?
Die Morcheln sind ganz, ganz einfach. Also ja, ich sollte wissen, was ein Stiel ist und was ein Hut ist,
Ja.
ganz grob, weil das so ganz grob die Struktur hat. Ich habe einen hellen Stiel und obendrauf sitzt so ein Käppchen, so ein Hut. Ja, also so ein spitzer, langer Hut. Der ist braun. Und der hat eine, wie gesagt, eine wabenartige Struktur. Das heißt, der sieht aus, wenn man so von außen drauf guckt, wie so kleine Bienenwaben. So, und da gibt es keinen anderen Pilz, der das hat. Also, das kann man sich anschauen und Morcheln sind Morcheln und kein anderer Pilz sieht aus wie eine Morchel. Und wie gesagt, das Einzige, was sich davon abgrenzen muss, ist ein anderer Pilz, der den gleichen Stiel hat, der den gleichen Hut farblich hat, aber eben keine wabenartige Struktur, sondern diese gründende Struktur. Und dann gibt es die anderen noch, die Werpeln, die ich eben auch erwähnt habe. Gleiches Ding, gleiche Farbe Stiel, also so ein beige, heller Stiel. Obendrauf ein Käppchen, auch braun, gleiche Farbe, ist aber auch essbar und der ist komplett glatt. Ja, und dann hab ich die drei Gruppen von Pilzen, die ich kennen muss, um Morcheln sicher zu bestimmen. Das heißt, Morcheln, ja, ist absoluter Anfängerpilz. Und nein, ich
Schön.
muss nicht jeden Lamellenpilz kennen und alle Kriterien, um eine Morchel erkennen zu können. Überhaupt nicht.
Das hört sich
Deswegen,
gut an.
Morcheln sind auch ein schöner, schöner Einstieg. Auch übrigens, weil also Morcheln sind super schwer zu finden, weil eben die sehr, sehr anspruchsvoll sind. Aber wenn ich das für die Morchel kann, wenn ich das für die Morchel gelernt habe, kann ich das gleiche Prinzip übertragen auf jeden anderen Pilz.
Ah, schön.
Also ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich im Winter Austernseitlinge finden möchte, dann gehe ich nicht in den Fichtenwald, dann gehe ich in den Buchenwald. Im Buchenwald wachsen Austernseitlinge und dann schaue ich der mag vor allem Bäume, die umgestürzt sind schon. Da kommt der, früher oder später kommt er. Also wenn ich eine Buche sehe, einen Buchenstamm sehe, der Bodenkontakt hat, weil Feuchtigkeit, ne, ich weiß Kriterium Feuchtigkeit, ich weiß, Buchenholz ist da, ich weiß, es ist kalt genug, ich warte den ersten Frost ab, es muss einmal richtig schön gefroren haben, das ist der Kältereiz, den er braucht, dann kann ich gezielt Austernseitlinge finden, dann kann ich in Kilos über den Winter hinweg ernten. Und das ist das Tolle, wenn ich das Prinzip verstanden habe, wie anspruchsvoll, also wie das mit den Bedingungen funktioniert, die Pilze haben, dann kann ich das auf jeden anderen Pilz übertragen.
Ich habe jetzt Lust. Und ich weiß, dass du auch dazu einen ganz, ganz tollen Kurs erstellt hast. Magst du da mal ganz kurz was zu erzählen? Für alle die, die jetzt wirklich tiefer einsteigen möchten, es lohnt sich wirklich. Ich kann den Raphael von Herzen empfehlen. Das ist übrigens unbezahlte Werbung, ja. Magst du da selber mal kurz ein paar Worte zu sagen?
Ja, es ist immer ein bisschen, also wenn ich so Webinare mache oder so, sage ich immer am Ende meinen Schülern, sie sollen was sagen, weil es ist immer schöner, wenn die das anpreisen, als wenn ich das mache. Aber mein Morchelkurs, der ist schon echt richtig gut geworden. Da bin ich, als der fertig war, habe ich gedacht, boah, das ist so ein geiler Kurs. Wenn den jetzt die ersten machen und dann kamen, glaube ich, die ersten drei, die den Kurs gemacht haben, haben direkt Morcheln gefunden, innerhalb von einer Woche.
Boah.
Und das war so eine tolle Rückmeldung und ich gebe meine Kurse immer drüber und schaue, kann ich noch was verbessern, fehlt noch was, auch wenn ich das nicht sofort mache, ich schreibe mir das dann auf. Und der Morchelkurs, der ist einfach richtig gut geworden. Gucke ich jedes Mal drüber und denke, boah, was habe ich da alles reingepackt? Aber nicht im Sinne von, man braucht jetzt wahnsinnig viel Zeit, sondern einfach, die Sachen, die ich jetzt erwähnt habe, ne? Wie definiere ich den Standort? Welche Pflanzen, welche Zeigertiere, welche anderen Zeigerpilze gibt es? Wie erkenne ich das Grundgestein? Also auch so ein Crashkurs in Karten lesen, dass ich nicht mich da reinlesen muss, dass ich mich nicht mit Kartenmaterial
Ja.
und Geoinformatik oder was beschäftigen muss, sondern einfach sagen kann, hier ist der Link, da gehst du drauf, die und die Filter oder die Ebenen wählst du aus und dann guckst du in deinem Gebiet, was du findest. Und das ist, ich bin mit dem Kurs echt sehr, sehr zufrieden, muss ich sagen. Und die Rückmeldungen sind so gut, das ist wirklich, ja, wirklich richtig toll. Und ja, da wird alles erklärt. Also von, was ist eine Morchel, welche Morchelarten gibt es, warum sind sie so lecker, wo finde ich sie, wo wachsen sie, welche Pflanzen brauchen sie, welche verschiedenen Gebiete gibt es. Und es gibt ja zum Beispiel auch Morchel, die werden auch so umgangssprachlich Rindenmulchmorcheln genannt. Die wachsen besonders gerne auf Rindenmulchbeeten. Die finde ich auch bei IKEA auf dem Parkplatz, da wo Rindenmulch.
Ehrlich.
Dann geht es aber auch um so Sachen wie, ja, kann ich denn Morcheln auf dem Parkplatz suchen, wo so viele Autos vorbeifahren? Ja, also auch zum
Ja.
Thema, okay, ja, warum kann ich das machen? Warum sammeln sie keine Schadstoffe an? Auch darum geht es. Also,
Schön.
das ist ja auch mal ein wichtiges Thema, ne? Das,
Ja.
Wildpflanzen, Wildpilze ist auch ein Thema von Gesundheit. Also, wenn ich einfach nur Pilze haben möchte, kann ich mir die im Supermarkt kaufen. Aber
Ja.
geschmacklich sind sie besser, gesundheitlich sind sie besser und das Rausgehen und selber finden ist halt auch nochmal einfach ein geiles Ding.
Ja, auf jeden
Und da
Fall.
kommen so Sachen zusammen und das wird halt auch alles erklärt. Das habe ich alles kurz, knapp, prägnant, leicht verständlich erklärt. Und ja, ich mache mal ungern Werbung für meine eigenen Kurse, aber der Kurs ist wirklich richtig gut.
Schön. Ich finde,
Genau.
das darf man dann auch durchaus selbstbewusst sagen. Und es ist doch total toll, wenn die Leute so ein Erfolgserlebnis dann damit auch haben.
Jeden Fall.
Ich verlinke alles, wie immer, von dir hier in den Shownotes und auf dem Blog findet man dich dann auch mit den entsprechenden Links. Ich
Darf ich noch
freue
eine
mich.
Sache
Ja.
an den Kurs, was mir auch ganz wichtig ist? Also ich habe viele Pilzkurse gemacht, das waren Live-Kurse, ich bin dann irgendwo hingefahren und habe dann mit meinem Lehrer Kurse gemacht. Das heißt, es war immer ein Wochenende, manchmal auch eine Woche, die dafür drauf ging. Es war Anreise, Abreise, nicht meine eigene Zeit, nicht mein eigener Ort. Wenn ich zu Hause war, musste ich das Ganze übertragen auf meinen eigenen Ort zu Hause, was auch mal eine Herausforderung war. Aber was mir vor allem immer gefehlt hat, war die Möglichkeit, Fragen zu stellen, weil mein Lehrer war sehr beschäftigt. Er hatte so viele Schüler, dass er auch viele E-Mails und Fragen gekriegt hat. Und ich habe das so gelöst: Zum einen, wenn viele Leute sagen, ich habe Bedarf, ich habe noch Fragen, machen wir immer eine Live-Zoom-Session, sagen, komm, am Samstagvormittag setzen wir uns mal eine Stunde zusammen und ihr könnt einfach Fragen stellen. Passiert sehr selten, weil die meisten Fragen wirklich schon beantwortet sind, weil ich in den Kursen immer noch so eine Fragen- und Antwort-Sektion habe. Das heißt, hast
Ja,
du jetzt
super.
eine Frage und sagst, ich habe das nicht verstanden, die Giftlorchel und die Speisemorchel kann ich nicht auseinanderhalten, kannst du mir das nochmal erklären? Dann nehme ich das auf und pack das in das Fragenmaterial, in den Kurs und so ist wirklich alles beantwortet. Du bist nie alleine. Du stehst, also das war mir so super wichtig, nicht das Gefühl zu haben, ja, jetzt habe ich mir einen Kurs angeguckt, aber habe noch eine Frage und weiß nicht, wohin damit. Ich bin per E-Mail erreichbar. Wie gesagt, wir machen auch Live-Sessions in der Saison immer. Und ja, ich bin für meine Schüler eben auch da, weil das mir auch ein Anliegen ist, dass das, was ich dann auch rüberbringe, dann auch ankommt. Und ich will dann auch, dass jeder seine Morchel findet.
Ja. Ach, schön. Und wir sind verabredet für nächstes Jahr. Machen wir zuerst Sommer oder wir machen dann Sommer und übernächstes Jahr machen wir dann die Winterpilze.
Machen wir.
Sehr schön. So kriegt der Kraut, der Wildkräuter-Podcast auch nochmal so ein bisschen, wird das
Pilz
mal
gemacht.
gesprenkelt mit Pilzen, genau mit Pilzwissen angereichert. Schön. Toll. Raphael, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses wunderbare Interview. Ich bin wieder mal angesteckt. Ich hoffe irgendwie, dass ich es zeitlich hinbekomme. Ich habe so Bock, auch endlich mal Pilze zu finden.
Ja, vielleicht jetzt. Also ich schalte dich gern für den Meuchelkurs frei, dann kannst du da schon mal selber reinschauen. Dann kannst du auch direkt erzählen, wenn du deine erste Meuchel gefunden hast. Du gehst ja sowieso, wenn du dann die Kräuter schon gefunden hast, dann schaust du einfach ein bisschen nach Meucheln mit.
Okay, das ist ein Wort. Oh, toll, danke. Ich freue mich. Okay, ja, dann habe ich was Schönes, Hobbymäßiges im April vor. Das finde ich gut. Danke, Raphael. Danke auch für deine tolle Arbeit und dass du die Pilze auf so eine systematische und einfache, zielgerichtete Art und Weise an die Menschen bringst. Das ist richtig toll. Und da passiert ja auch einfach noch mal viel, viel mehr, ne? Die Achtsamkeit für die wunderbare Natur, für die Wälder, für das, was die Natur uns einfach zu schenken hat. Und da öffnest du einfach für viele Menschen so ein ganz schönes Tor, eine schöne Welt, in die man eintreten kann. In dem Sinne, bis nächstes Jahr spätestens.
Auf
Und
jeden
vielen
Fall. Vielen
Dank.
Dank, Melanie.
Hat dir die Folge gefallen und möchtest du mit uns gemeinsam das Wildkräuterwissen weiter wachsen lassen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung auf den gängigen Podcast-Portalen. Empfehle uns weiter und tippe auch gerne auf den Folgen-Button, damit du keine neue Folge verpasst.
Immer auf dem Laufenden bist du mit dem Luna Herbs Newsletter. Hier bekommst du exklusive Downloads, Specials nur für AbonnentInnen, ungewöhnliche Rezepte und noch mehr geballtes Kräuterwissen zum Nachlesen.
Alle Infos hierzu findest du in den Shownotes. Und alles über uns versammelt die Webseite www.lunaherbs.de.